Heute geht's weiter. Eigentlich ist diese Stelle, die wir heute anschauen, das wäre eben die Verse 22 bis 25. Wir haben diese Verse letzte Woche sehr, sehr kurz angeschnitten, sehr, sehr kurz erwähnt, weil sie zu diesem Abschnitt gehören. Es dreht sich um Leid, aber Leid, wie Hausknechte eben leiden manchmal, oder wie wir es dann letzte Woche für unser heutige Verhältnisse verglichen haben, wie Arbeitgeber, Arbeitnehmer manchmal Leid hinzufügen, wie ein Arbeitnehmer in einer schweren Situation eben als Christ damit umgehen soll und dass wir eben eine Berufung haben. Lesen wir ab Vers 18 und wir lesen bis Vers 25, aber heute werden wir hauptsächlich die Verse 22 bis 25 genau angehen. Ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herrn untertan. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge erträgt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Diese Worte über unseren Herrn Jesus Christus hat der Petrus direkt in einer Zusammenhang gesteckt, die mit unserem Leid in einem Arbeitsverhältnis zu tun haben. Warum? Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich habe diese Geschichte ein- oder zweimal schon als Beispiel verwendet in der Vergangenheit, aber es ist eine Geschichte, dass mein Leben von meiner Jugend an stark geprägt hat und immer noch prägt. Es ist etwas, das ich hautnah erlebt habe. Und zwar ein Erlebnis, das mein eigener Vater durchgemacht hat. Mein Vater ist seit 2015 beim Herrn, ist 2015 verstorben. Aber als ich ein Jugendlicher war, so ungefähr 18 Jahre alt, oder eigentlich 17, noch nicht ganz 18 Jahre alt, als ich 17 Jahre alt war, damals lebten wir als Familie in den Vereinigten Staaten und mein Vater diente dem Herrn als Pastor einer Gemeinde. Es gab in dieser Gemeinde eine kleine Gruppe von Menschen, die sich Christen genannt haben, die aber sehr fleischlich gehandelt haben und fleischlich oder sündig Dinge getan haben. Sie wollten eigentlich die Gemeinde in eine andere Richtung bringen, eine andere Richtung führen. Interessanterweise waren auch die Hauptakteure dieser Gruppe nicht die Männer der Gruppe, sondern die Frauen. Und diese Gruppe hat dann in der Gemeinde so viel Lärm gemacht, haben so viel Problem gemacht, so viel Ärger gemacht in der Gemeinde, dass mein Vater, obwohl er es nicht tun musste, er wurde nicht von der Gemeinde sozusagen gekündigt, Aber obwohl er erkannt hat, theoretisch könnte er bleiben, hat mein Vater erkannt, wenn ich bleibe, wird diese Gruppe nur mehr und mehr Ärger machen, bis die Gemeinde sich spaltet. Und das würde für die Gemeinde natürlich sehr, sehr schlecht sein. Daher hat mein Vater mit 55 Jahren sich entschieden, die Gemeinde sich da zurückzuziehen. Er hat sein Dienst als Pastor beendet und sagte der Gemeinde, ich bete für euch, dass der Herr euch hilft, einen Weg zu gehen, das den Herrn eben geehrt. Und ich bin nicht bereit, dass wegen mir die Gemeinde gespaltet wird. Und das hat bedeutet, in einer Zeit, wo er wusste ganz eindeutig, dass wenn jemand von einer Gemeinde dann eben zurücktritt und 55 Jahre alt ist und andere Gemeinden suchen, damals in Amerika ist es gang und gäbe, dass der Pastor von der Gemeinde vollzeitig unterstützt wird. Also das war auch das nicht nur ein Dienst von meinem Vater, das war sein Leben, sein Einkommen. Er wusste, er wird sich schwer tun, eine weitere Gemeinde zu finden, die ihn als Pastor einstellen würde. Und damit war okay. Warum? Weil die Gemeinde war für ihn wichtiger als sich selbst. Und er wusste, der Herr wird für meine Familie sorgen. So, wir haben dann zu dieser Zeit, das war mitten in meinem letzten Schuljahr, haben wir umziehen müssen. Wir müssten übersiedeln zu einem anderen Stadt, ungefähr 2 Stunden weg von dort, wo mein Vater eben in der Gemeinde gedient hat. Er war bereit, sich einfach seinem Herrn anzuvertrauen. Und er war nicht bereit, die Gemeinde zu spalten. Und er opferte sich selbst für das Wohl der Gemeinde. Und diese Opferbereitschaft und dieses Erkenntnis, es gibt was Größeres als ich. Ich bin nicht so wichtig. Die Gemeinde ist wichtiger. Jesus ist wichtiger. Ich will kein Zeugnis in dieser Welt darstellen von einer zerstrittenen Gemeinde. Nein, nein. Und Gott ist der gerechte Richter. Diese Menschen, die das jetzt verursacht haben, ich kann sie nicht richten. Ich kann sie nicht jetzt irgendwie verändern. Aber Gott sehr wohl. Und er hat sich seinem Gott einfach das alles überlassen und ging dann in eine gute Art und Weise weg. Und ich habe nie von meinem Vater in den darauffolgenden Tagen, Monate, Jahren, ich habe nie ein Jammern gehört. Ich habe nie ein verbittertes Denkweise gehört. Natürlich haben wir darüber gesprochen und er hat auch gesagt, was er dazu denkt und was die Bibel sagt. Aber immer wieder mit dieser Verbindung, wir verlassen uns auf den Herrn. Wir können nicht dafür sorgen, dass andere Menschen das Richtige tun. Aber wir können dafür sorgen, dass wir das Richtige tun, dass wir Gott ehren. Und ich habe zugeschaut, als mein Vater dann mit 55 Jahren eine Arbeit genommen hat, wo er in der Nacht Büros putzen musste, das ist nach der ganzen Arbeitszeit, wo die anderen arbeiten, nachdem sie fertig waren, musste er dann Arbeit gehen. Und andere Dinge, wo er dann mit einem Freund Häuser bemalt hat, gestrichen hat, so harte manuelle Arbeit mit 55 Jahren begonnen hat, damit er Brot auf den Tisch stellen konnte. Und dann, was hat er getan? Er hat kleine, sehr kleine Gemeinden gedient, die ihm gar nichts geben konnten dafür. Das war ihm egal. Es war ihm wichtig, dass er dem Herrn weiter dient. So er hat weiter seine Fähigkeit, seine Gabe des Predigens ausgeübt, aber jetzt halt in einer anderen Situation. Was für einen Eindruck hat das auf mich gemacht? Ich kann nur sagen, ich habe meinem Papa zugeschaut und ich habe gesehen, er lebt für was anderes als für sich selbst. Es gibt was Größeres, es gibt was Wichtigeres. Er musste es ja nicht mal sagen. Ich konnte es einfach sehen. Wisst ihr, mein Vater hat gelitten. Ich weiß das. Jetzt, da ich auch eine Zeit lang im Dienst stehe und weiß, wie das ist, wenn Menschen Dinge über uns sagen als Pastoren, die nicht wahr sind oder vielleicht doch wahr sind, aber wir sind auch fehlbare Menschen und tun, als ob wir versuchten würden, absichtlich irgendjemanden zu schaden, weil wir nicht Supermänner sind. Ich weiß, wie das schmerzt. Ich weiß, wie das wehtut. Wo Menschen, die behaupten, Christen sind, zu sein, eigentlich Geschwister angreifen aus irgendeinem Grund. Das ist teuflisch. Ich weiß, er hat wirklich gelitten. Aber was hat er mit diesem Leid getan? Er hat das zu seinem Herrn hingebracht und er fokussierte sich auf den Herrn Jesus. Mein Vater war nicht vollkommen, keine Frage, wer ist vollkommen? Aber, liebe Geschwister, in dieser Situation zeigte sich, was in seinem Herzen wirklich war. Das ist wie das Beispiel, das ich vor vielen, vielen Jahren gehört habe und gelesen habe von verschiedenen Leuten, von diesem Teebeutel. Leid wirkt auf uns, wie kochendes Wasser auf einen Teebeutel wirkt. Das Wasser zieht den Geschmack aus dem Teebeutel heraus. Das Wasser zeigt, was für ein Teebeutel es ist. Ist das jetzt Schwarztee? Ist das eben Fühl-dich-wohl-Tee? Ist das Magen-Darm-Fühl-dich-wohl-Schwarztee-Kirsch-Tee? Also es gibt wirklich komische Teearten, ich verstehe die nicht ganz heute, aber was ist in diesem Beutel drin? Detox-Tee? Heißes Wasser wird drüber gegossen und es ist kochendes Wasser und dann kommt dieser Aroma heraus. Leid zeigt, was für einen Herzen wir haben. Wie riecht unser Herz, wenn heißes Wasser drauf gegossen wird? Was für ein Geschmack kommt aus unserem Herzen heraus, wenn Menschen uns schlecht behandeln? Wenn unser Arbeitgeber mit uns schlecht umgeht? Wenn in unsere Beziehungen es eben happert und Probleme gibt? Wenn gerade irgendwelche Herausforderungen vorkommen, was kommt aus meinem Herzen heraus? Und wenn du so bist wie ich, dann musst du genau wie ich zugeben, zu oft kommt aus meinem Herzen etwas Stinkendes heraus. Etwas, das nicht annähernd so wohlriechend und schön ist wie mein Herr Jesus, wie er mit Leid umgegangen ist. Petrus hier in diesem Brief, ich hoffe, du hast das bis jetzt schon gesehen. Petrus von Anfang an bis zum Ende dieses Briefes versucht, die Geschwister, die leiden, eine Orientierung zu geben. Er versucht uns zu zeigen, wie wir denken und worauf wir schauen dürfen und müssen, um durch Leid gehen zu können, ohne zerstört zu werden. Weil er sagt ganz zum Schluss, der Widersacher, der Teufel, geht umher wie eine brüllende Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir sind nicht in einer neutralen Welt. Der Widersacher will dich zerstören. Er will uns entmutigen. Er will, dass wir unser Blick von Jesus wegrichten und auf irgendjemand anders oder irgendetwas anders fokussiert sind und dann innerlich geschwächt, innerlich wirklich unbrauchbar gemacht werden für den Herrn, weil wir innerlich einfach kochen mit Wut, Zorn, Bitterkeit, Enttäuschung, Selbstmitleid. Und alles Fleischliche, was noch dazu kommen könnte. Der Herr Jesus weiß, dass wer so kocht, der leidet in einer Art und Weise, die viel schlimmer ist. Und daher will er, dass wir befreit sind, wie in Vers eben 9 von Kapitel 2 steht, dass wir eine neue Berufung haben, aus der Finsternis herauszukommen zu seinem wunderbaren Licht. Was ist ein wunderbares Licht? Manche würden sagen, ja, ein Leben ohne Sorgen. Das muss Licht sein. Ja, ein Leben ohne Leid und ohne Probleme. Das muss das wunderbare Licht des Herrn Jesus sein. Und dann gibt es natürlich diese extrem schlimme Irrlehrer, die behaupten, Christen zu sein, die sagen, das christliche Leben ist eben ein Wohlstand, dass er uns versprochen hat, nie krank zu sein und versprochen hat, nie eben zu versagen, immer Erfolg zu haben. Dass irgendwie das Kreuz Jesu bedeutet, dass wir niemals leiden. Was für ein Blödsinn, was für ein Schwachsinn. Lies deine Bibel bitte. 1. Petrusbrief spricht die ganze Zeit vom Leid, von die Christen erleben und wie wir darüber denken sollen. Und wir sehen hier in diesem Zusammenhang, im Vers 24, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Heil von was? Nicht von Krankheit, heil von unseren Sünden. Es steht da, Vers 24 und Vers 25. Heil von was? Dass wir weggegangen sind von Jesus. Durch seine Wunden, durch sein Opfertod am Kreuz haben wir jetzt neues Leben. Ich hoffe, dass wir verstanden haben, wie oft wir sündigen, weil wir in unserem Leid gar nicht an Jesus denken. Jesus dachte die ganze Zeit an uns, als er gelitten hat. So, was ist die richtige Denkweise? Die Frage, die wir stellen wollen, ist, okay, Petrus will, dass wir uns an Jesus orientieren. Wie soll ich das machen? Und wir werden heute aus dieser paar Verse eben zwei wichtige Aspekte betrachten. Diese zwei Aspekte werden uns helfen, hoffe ich, aus dieser Stelle den Fußstapfen des Herrn Jesus Christus in unserem Leid nachzufolgen. Wie soll ich denken, wenn ich leide? Nicht nur, wenn es den Arbeitgeber gibt, aber immer wieder rückt Petrus Christus in unserem im Zentrum unseres Denkens, wenn er uns anspricht, den 1. Petrusbrief. Geh mal diese Woche oder wenn du mal Zeit hast, lies die kurze 5 Kapitel von 1. Petrus durch und kreis jedes Mal ein, wenn du entweder Jesus oder Christus oder Jesus Christus findest. Und es ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie oft er unsere Aufmerksamkeit auf Jesus lenkt. Hey Leute, es dreht sich um Jesus. Hey Leute, wir werden Jesus sehen. Ich bin ein Apostel Jesu Christi. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Diese Hoffnung wird uns zuteil in der Offenbarung Jesu Christi. Wir sind errettet durch das kostbare Blut des Christus. Wir sind durch Jesus Christus, haben wir Wohlgefallen. Immer wieder Jesus Christus. Und auch immer wieder in Verbindung mit Jesus, der für uns gelitten hat. Wir haben hier im Vers 21, Christus, der für uns gelitten hat. Im Vers 16, wandelt in Christus, guten Wandel in Christus verlästert wird. Oder Vers 18, auch Christus hat einmal für uns gelitten. Kapitel 4, Vers 1, Christus für uns im Fleisch gelitten. Kapitel 5, Vers 1, ich bin ein Zeuge der Leiden des Christus. Ich war da, als Jesus am Kreuz für uns gelitten hat. Petrus will, dass wir auf Jesus schauen. In unserem Leid. Und warum ist es, dass wir das nicht annehmen wollen? Die Antwort ist, weil wir schwach sind. Aber lassen wir zu, dass wie Petrus geschrieben hat, dass das Wort Gottes wie ein unverfälschtes Milch in uns, also uns geistlich ernährt, damit wir heranwachsen. Und wie wir in Philipper 3 gelesen haben, wo Paulus sagt, wer jetzt nicht so denkt, möge der Herr ihm Kraft geben, anfangen so zu denken, dass wir so sind, wie der Herr Jesus ist. So, was sind die zwei Aspekte, die wir betrachten müssen, um Christus ähnlich zu sein in unserem Leid? Diese Stelle sagt uns das ganz eindeutig. Wir sind dazu berufen, weil Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir in seinen Fußstapfen nachfolgen. Was sind seine Fußstapfen? Erstens, Wer Jesus nachfolgen will, wer in seinem Fußstapfen nachfolgen will, der muss im Leid gewisse Versuchungen überwinden. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du gewisse Versuchungen überwinden. Und diese Versuchungen sind mit deinem Leid verbunden. Die sind sozusagen vorprogrammiert in deinem Leid. Die Versuchungen sind dabei. Aber wie Paulus uns sagt, mit jeder Versuchung gibt es immer einen Ausweg. Warum? Weil Gott treu ist. Weil er immer treu ist. Er wird nie uns versuchen über unser Vermögen hinaus, sondern gibt immer mit der Versuchung einen Ausweg. Er lässt nicht zu, dass wir versucht werden so. So, welche Versuchungen müssten wir überwinden? Wir finden hier in dieser Stelle zwei. Das erste ist, Leid ist keine Ausrede für fleischliche Manipulationen. Wozu sind wir versucht, wenn wir leiden? Okay, der geht mit mir schlecht um, jetzt werde ich eben auch mit ihm schlecht umgehen. Ich werde ihn irgendwie manipulieren und planen und Dinge tun, die ich nicht tun sollte, damit ich aus diesem Leid herauskomme. Es steht hier, Jesus, Vers 22, hat keine Sünde getan. Und wir finden hier etwas wirklich Schönes, weil das Neue Testament verknüpft sich immer wieder mit dem Alten Testament. Und der Petrus will uns klar und deutlich beibringen, Jesus erfüllt das, was im Alten Testament von dem Messias gesagt wurde. Und er zitiert oder erwähnt die Lehre, die wir in Jesaja 53 finden. Ich möchte euch ermutigen, zu heute oder in dieser Woche, diese paar Verse mit Jesaja 53 zu vergleichen. Und du wirst merken, das sind teilweise direkte Zitate, aber dann auch teilweise eine Kurzfassung von dem, was du da findest. Hunderte Jahre bevor Jesus gelebt hat, bewiesen ist es, dass diese Schriften so alt sind, hat der Prophet erzählt, was der Christus tun wird. Und Jesus hat das erfüllt. So, er hat keine Sünde getan, als er gelitten hat. Er hat sich immer korrekt verhalten. Und du denkst daran, als er vor den hohen Priester stand, er hat entweder gar nichts gesagt oder hat einfach die Wahrheit gesagt. Er stand nicht da und hat mit den Leuten gestritten. Hatten sie Recht oder Unrecht? Sie hatten Unrecht zu 100%. Aber er wusste ganz genau, was hier vorgeht. Und er war bereit, sich einfach immer korrekt zu verhalten. Er blieb seiner Berufung treu, den Willen des Vaters zu tun. Er hat niemals sündig gehandelt, um aus seinem Leid herauszukommen. Und zweitens, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Das ist auch eine Art Manipulation. Wenn wir versuchen, durch Betrug, durch irgendwelche hinterlistige Aktionen, uns aus dem Leid herauszubringen. Er hätte lügen können. Nein, ich bin nicht der Messias. Das wäre eine Lüge gewesen. Aber er ist der Messias. Und das hat er dann auch zugegeben. Ja, ich bin es und ihr werdet mich kommen sehen in den Wolken, den Sohn des Menschen. Und deswegen haben sie ihn auch gekreuzigt, weil er die Wahrheit gesagt hat, weil er nicht betrogen hat, weil er nicht irgendwelche Wege genommen hat, um sich aus diesem Leid herauszubringen. Wir sind wirklich dazu versucht, wenn Menschen uns schlecht behandeln, diese Menschen genauso schlecht zu behandeln. Aber wie sind wir dann anders als die Menschen, die uns Leid hinzufügen, wenn wir versuchen, einen Gegenschlag zu veranstalten, zu organisieren? Eigentlich, wenn wir Feuer mit Feuer bekämpfen wollen, orientieren wir uns an unseren Gegnern. Wir lassen zu, dass unser Gegner, dass diese gottlosen Menschen uns zeigen, wie wir leben sollen. Willst du dich wirklich an Gottlose oder Menschen, die Jesus gar nicht kennen, orientieren und so leben und handeln wie sie? Ist das nicht eine falsche Denkweise für jemanden, der Jesus kennt? Sollten wir nicht vielmehr auf Jesus schauen und die Frage stellen, in dieser Situation, wie kann ich Jesus die Ehre geben? Wir wollen unser Leben an Jesus ausrichten. Wie? Erstens, indem wir gewisse Versuchungen überwinden. Wir sind nicht bereit, durch Manipulationen, durch sündhafte Manipulationen, uns aus irgendwelche Leitsituationen herauszuarbeiten. Jesus Christus sündigte nicht und es gab keinen Betrug in seinem Mund. Wir manipulieren nicht, aber wir müssen auch sehr aufpassen, weil es ist sehr möglich, dass wir zu dieser zweiten Versuchung dann auch gereizt werden könnten. Erstens, wir manipulieren nicht, die Leid ist keine Ausrede für Manipulationen, aber zweitens, Leid ist auch niemals eine Ausrede für Rache. Dass wir uns rächen und wir sagen, jetzt werde ich Rache ausüben. Du hast mich so schlecht behandelt, okay, das ist vorbei, das ist, aber jetzt gibt's Rache. Ich weiß nicht, wie oft ihr Filme oder so Dinge im Internet anschaut, aber wisst ihr, wie oft in diese ganzen Actionfilme das ganze Thema dreht sich um Rache? Das ist unglaublich, wie oft das vorkommt. Rache, Rache, Rache. Mir ist was Schlimmes getan und jetzt werde ich es ihm zeigen. Der Jesus war nicht so. Diese Versuchung, Rache auszuüben, ist etwas, das von unserem Fleisch kommt und von unserem Feind kommt. Aber das kommt nicht durch die Gnade des Herrn. Unsere Berufung als Christen ist viel höher als das. Wir sollten verstehen, Rache ist was Primitives. Rache ist etwas, das eigentlich mit Christus gar nichts zu tun hat. Wir müssen das ja gar nicht machen. Das ist ja blöd. Wie zeigt Jesus, dass er sich nicht rächen wollte? Es steht da in Vers 23, eben, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Dieses Wort schmähen könnte man auch mit beschimpfen oder beleidigen übersetzen. Die Leute damals haben ihn richtig beleidigt am Kreuz. Das lesen wir auch in Kapitel 23 von Lukas Evangelium, wo da steht, und das Volk stand da und sah zu. Das ist jetzt Lukas 23, Vers 35. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Und auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie hinzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Und es stand aber auch eine Inschrift über ihn geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift. Dieser ist der König der Juden. So haben sie ihn beleidigt, so haben sie ihn eben beschimpft und geschmäht. Was hat der Herr Jesus aber direkt davor gesagt? Kapitel 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er schmähte nicht zurück. Er wollte nicht keine Rache. Er wollte Vergebung. Ich glaube, gerade in diesem Bereich, was unsere Sprache betrifft, üben wir oft eine falsche Art der Berechtigung wir berechtigen unsere Worte und sagen, es sind eh nur Worte. Ich habe ja nichts getan. Wir beherrschen unsere Zunge nicht und meinen, das wäre ganz okay. Aber du siehst hier am Kreuz, der Herr Jesus war nicht am Kreuz voll Zorn, voll Hass, voll Bitterkeit, sondern er war am Kreuz und hat extrem gelitten und war voll Gnade. Und das ist der Punkt. Wenn wir leiden, wie Jakobusbrief sagt, was kommt aus unser Herz heraus? Kann eine Quelle sowohl Süßwasser als auch Salzwasser hervorbringen? Nein, wenn aus meinem Herz Schimpfen und Beleidigungen und schlechtes Sprechen herauskommt, da ist niemand schuld daran außer mich. Jesus schmähte nicht, Er beleidigte nicht, als er beleidigte wurde. Er drohte auch nicht, steht da in Vers 23. Als er litt, drohte er nicht. Er hat jetzt nicht versucht anzugreifen. Jetzt, da ihr mich so viel Leid hinzufügt, jetzt mache ich das und das und das. Das hätte er tun können. Petrus, als er mit seinem Schwert kämpfen wollte, hat Jesus gesagt, hey, gib das weg. Weißt du nicht, wie viele Legionen von Engeln ich herbei von dem Vater verlangen könnte? Ich brauche dein Schwert nicht. Jesus hätte drohen können, aber nein, er erduldete das für uns. Er greift nicht an. Stattdessen sagt er, Vater, vergib sie. Sie wissen nicht, was sie tun. Und er denkt daran, die Bedrohung ist schon da. Wie Johannes 3 uns sagte, Jesus kam nicht in die Welt hinein, um die Welt zu verurteilen oder verdammen. Die Welt ist schon verdammt. Das ist der Ist-Zustand dieser Welt. Er kam, damit es einen Ausweg geben könnte aus unserer Verdammnis, aus unserer Schuld. Und da, als er am Kreuz hing, sorgte er vielmehr dafür, dass er ein Vorbild sein konnte, um zu zeigen, wie Gnade ausschaut, wie Liebe ausschaut. Und du und ich, wenn wir schlecht misshandelt werden von Menschen, die Jesus gar nicht kennen oder selbst wenn sie Jesus kennen, wir dürfen verstehen, das dritte Punkt, er übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat nicht geschmäht, er hat nicht beleidigt, er hat jetzt nicht gedroht, er hat es über den übergeben, der gerecht richtet. Diese Menschen haben, die Jesus nicht kennen und gegen Jesus handeln und tun, die werden eines Tages vor ihrem gerechten, heiligen Richter stehen. Hebräerbrief sagt uns, es ist bestimmt, dass der Mensch einmal stirbt und danach das Gericht. Und wenn du heute zuhörst und du keine Antwort auf diese Frage hast, wenn ich vor Gott stehe und gerichtet werde, wie wird's bei mir weitergehen? Wie wird Gott mich richten? Wenn du nicht sagen kannst, ich weiß, was Gott sagen wird an diesem Punkt, an diesem Tag, dann musst du das herausfinden. Und dass, wenn wir leiden und ungläubige Menschen uns beobachten, sollen sie auch sehen, dass wir uns auf unseren Vater verlassen. Dass wir wissen, er ist der Richter. Ich muss nicht seine Aufgabe übernehmen. Und die Bedrohung muss nicht von mir kommen. Gott hat eindeutig schon gesagt, alle, die seine Gnade ablehnen, es ist keine Bedrohung, es ist eine Realität. Die gehen und werden von ihm gerichtet werden nach ihren Werken. Und da gibt's nur eine Richtung. Die völlige Trennung von Gott in einer ewigen Hölle. Das ist die klare Botschaft der Schrift. Deswegen ist Jesus gekommen. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, dass irgendjemand dorthin geht. Die Hölle wurde nicht mal geschaffen für uns Menschen. Es wurde für Satan und für seine Engel geschaffen. Aber wenn wir Satan nachfolgen, dann gehen wir auch dorthin, wo er hingeht. Und Jesus kam, damit wir errettet werden können. Jesus übergab sich dem, der gerecht richten wird. Und bist du jetzt nicht dankbar, dass Gott gerecht richtet? Können wir kurz hier die Frage angehen, als Jesus betete, vergib sie, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was hat Jesus damit gemeint? Was er auf jeden Fall nicht gemeint hat, ist, diese Leute haben keine Ahnung, dass sie mich jetzt kreuzigen. Also, die wussten ganz genau, dass sie jetzt Jesus kreuzigen. Sie wussten ganz genau, dass sie einen Mann, der unschuldig ist, kreuzigt. Jetzt, Pilatus hat das 7-mal gesagt. Die Juden, die waren verfinstert in ihrem Verstand und sie sagten, er war schuldig, weil er sich als Messias bekennt hat. Und das ist, was sie dann eigentlich nicht begreifen wollten. Sie wollten Jesus nicht als Messias. Sie wollten nicht ein Messias, der das Herz verändern will, statt Rom beherrschen möchte. Unser Herz ist das Problem. Sie wissen nicht, was sie tun. Die begreifen nicht, dass sie eigentlich jetzt ihren eigenen Messias tatsächlich umbringen. Und ich möchte auch vorschlagen, dass viele Menschen, die uns auch misshandeln, gar nicht begreifen, was für eine Bedeutung das vor Gott hat. Wie sie eines Tages vor Gott dafür eben Rechenschaft ablegen werden müssen. Und sie glauben irgendwie, dass sie dadurch einen Vorteil bekommen. Und sie misshandeln uns. Ich bin froh, dass ich kein Richter bin. Ich bin froh, dass Jesus eben für mich gestorben ist und dass es einen gerechten Richter gibt, der alle Menschen wirklich gerecht richten wird. So, diese zwei Versuchungen sind gefährlich. Dass wir beginnen zu manipulieren oder beginnen Rache ausüben zu wollen oder auszuüben. Diese Dinge sind nicht, wie unser Herr Jesus ist. So, lass uns dann die Frage stellen, dass wir wissen jetzt, was wir vermeiden sollen, diese Versuchungen, aber was sollen wir anstreben? Was dürfen wir als Ziele haben? Petrus zitiert und erwähnt wieder prophetische Aussagen über Jesus aus Jesaja 53. Im Vers 24 und 25 finden wir eben direkte Zitate. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Vielleicht hast du dir die Frage gestellt, warum mitten in diesem Thema spricht er diese Sache an? Warum auf einmal gibt es diese Zitat aus dem Alten Testament über das Kreuz? Was hat das Kreuz mit meinem Leid zu tun? Das hörst du manchmal, wenn man in Seelsorgegespräche ist mit jemandem, der leidet und man sagt, hey, schau auf Jesus. Und die sagen, was hat das mit meinem Leid zu tun? Das war sein Problem. Und das hat alles mit unserem Leid zu tun. Wenn du Jesus kennst, wir sind dazu berufen, Christus ähnlich zu sein. Er ist unser Vorbild. Wir wollen in seinem Fußstapfen nachgehen. Wie und warum hat er für uns leiden können? Als er für uns gelitten hat, als er schlecht misshandelt wurde, ungerechterweise, was hat er getan? Erstens, unser erster Punkt, was sollen wir anstreben? Also was hat Jesus dann eben als Ziel gehabt? Sich für das Wohl des anderen aufzuopfern. Eindeutig hier. Er opferte sich auf für das Wohl des anderen, für diejenigen, die ihn schlecht behandelt hat. Er opferte sich für genau diese Menschen auf. So, du bist in einer Arbeitssituation, dein Arbeitgeber misshandelt dich und was sollst du tun? Opfere dich für deinen Arbeitgeber auf. Zeig ihm, wie ein selbstloser Mensch, der für andere Ziele lebt als materialistische Ziele, wie er sich benimmt. Zeig ihm, wie Jesus ist. Opfere dich auf und sag, na, das kann ich nicht. Er übernahm die Verantwortung für unsere Sünden. Das kannst du. Warum? Durch die Gnade des Herrn. Bist du ein Nachfolger Jesu oder bist du ein Egoist? Er starb am Kreuz für unsere Sünden. Er sicherte für uns die Vorteile und für ihn gab es menschlich gesehen nur Nachteile. Wir haben eigentlich die ganze Schuld gehabt und dieses Gericht verdient, aber er sicherte durch sein stellvertretendes Opfer die Vorteile für uns. Und er wurde verwundet, damit wir unversehrt sein können. Er hat unsere Strafe bezahlt, damit wir niemals dafür bestraft werden müssen. Es ist schon vollbracht. Es ist schon bezahlt. Wir schulden nichts mehr. Das ist ein Geschenk, das er uns gibt, einfach aus Glauben, weil er uns liebt. Das Ziel, das wir ständig vor Augen haben sollen, ist, dass wir Nachahmer Jesu sind. Wir sind Jünger Jesu, die das Evangelium in dieser Welt verbreiten dürfen. Wie sieht mein Arbeitgeber, wie sieht der, der mich jetzt Leid hinzufügt, wie sieht er Jesus an meiner Reaktion? Lebe ich für etwas Größeres, etwas Mächtigeres und Bedeutungsvolleres als bloß, dass es mir gut geht? Ich meine, das ist ziemlich klein und bedeutungslos. Wie sehen Menschen uns? Wir sehen in diesem Zusammenhang, es dreht sich um Evangelisation, Menschen Jesus zu zeigen. Das haben wir in Vers 12 gesehen. Führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Wir haben damals gesehen, dieser Tag der Untersuchung ist der Tag, wo sie dann vom Heiligen Geist auch überführt werden und zum Glauben kommen und dann erkennen, was Gott getan hat, und sie preist dem Herrn für diejenigen, die eben ein Vorbild waren für mich und mich zum Jesus geführt haben. Aber noch in diesem Zusammenhang, Kapitel 3, Vers 1, gleicherweise sollen die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Was ist das Ziel? Dass die Frau ihren Mann zum Glauben gewinnt. Was ist das Ziel? Dass der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer für den Herrn Jesus beeinflusst wird. Das ist unser Ziel in allem, was wir tun. Wie gehen wir mit Menschen um? Wie gehen wir um, wenn Leute uns schlecht behandeln? Ich habe eine Sache mal gehört, das mich wirklich gestört hat, von einem Mann, der behauptet, dass es gut war, was er getan hat, weil eine Firma ihn schlecht behandelt hat. Der hat einen Computer gekauft und dann ist er draufgekommen, die haben mir ein gebrauchtes Computer gekauft und haben es als neu, als ob es neu wäre, an mich weiterverkauft. Ist das in Ordnung? Nein, das ist nicht in Ordnung. Sollte man was tun? Ja, natürlich kann man was tun. Aber was hat dieser Mann getan? Der ging dann zum Geschäft und er merkte, da ist der Verkäufer und da ist auch jemand anders dabei. Und er fing an, lautstark, mitten im Geschäft, sich zu beklagen, wie schlimm das ist, dass man sowas tut und dass man ein Gebrauchtes als Neues verkauft und bla bla bla, sehr laut, 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 laut. Und dieser arme Mitarbeiter von diesem Geschäft, der damit nichts zu tun hatte, musste mit diesem Mann umgehen. Und zum Schluss hatte man, was wollen Sie? Hören Sie bitte auf, was wollen Sie einfach? Und er hat daraus ein viel besseres Computer bekommen, weil er diese große Dings da im Geschäft gemacht hat. Und dann war dieser Mann stolz, was er daraus gewonnen hat. Das war auch gut so, weil die hätten das nie so machen sollen. Meine Frage ist, okay, wenn du ungläubig bist, vielleicht kannst du so denken. Aber jetzt hier ist die Frage, was tust du dann, wenn du diesen Mitarbeiter am nächsten Tag in der Gemeinde triffst als Ungläubiger? Der kommt in der Gemeinde und besucht die Gemeinde vielleicht oder du triffst ihn bei irgendeiner Situation, wo es eine christliche Veranstaltung ist und er sieht dich da und sagt, aha, so sind Christen. Okay, na dann damit muss ich jetzt nichts zu tun haben. Ist das, wenn das ein Christ ist, wie ist das anders als wie die Welt ist? Schauen wir auf Jesus in unserem Leid. Schauen wir auf das, was wirklich zählt, dass Menschen an uns sehen, wer Jesus ist. Damit sie anfangen, darüber nachzudenken, ob sie auch Jesus brauchen. Nicht Religion, nicht irgendwelche kirchliche Sachen. Jesus, der für sie gestorben ist. Jetzt hast du ein tolles Computer. Aber ich hoffe, dass dieser Mitarbeiter nie gewusst hat, dass dieser Mann ein Christ war. Was für eine Schande. So, als erstes, genau das Gegenteil ist ein Christ. Ein Christ ist jemand, der mild ist, der milde ist, der gnädig ist, der nicht streitet, der versucht, durch dem Wort Gottes treu und gerecht Menschen zu überzeugen, aber der nicht versucht, seinen Weg zu erzwingen. Er manipuliert nicht, er übt keine Rache aus und er ist bereit, sich selbst sogar aufzuopfern, damit Menschen sehen, es dreht sich um was Wichtigeres. Und wenn das heißt, dass wir irgendwelche Nachteile haben als Christen, dann sagen wir, ich übergebe mich dem, der gerecht richtet. Es ist seine Sache. Und übrigens, liebe Geschwister, Es ist eine traurige Realität, dass diese Menschen, die meinem Vater so viele Probleme vorbereitet haben, eindeutig von dem Herrn auch gerichtet wurden. Die Auswirkungen des in ihrem Leben von dieser Zeit an waren gravierend. Nicht, weil mein Vater das getan hat. Gott hat seine Gemeinde bewahrt und die Übeltäter bestraft. Wir müssen vorsichtig sein. Unser letzter Punkt heute ist ganz einfach. Was streben wir an? Erstens, sich für das Wohl des anderen aufzuopfern. Und wir orientieren uns an Jesus, weil er das getan hat. Und wir orientieren uns an Jesus und wir sind demütig. Wir haben eine demütige Dankbarkeit. Wir pflegen diese demütige Dankbarkeit, dass der Herr uns errettet hat. Wir sind nicht besser. Wir sind durch seine Wunden heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wir haben genauso wie diese Menschen, wir waren Schafe, die unseren eigenen Weg gegangen sind. Wir meinten, wir wissen besser als Gott, als alle anderen. Wir haben auch andere Menschen Leid hinzugefügt. Es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, der nicht dafür verantwortlich ist, andere Menschen Leid hinzugefügt zu haben. Wir sind alle schuldig. Aber Jesus hat uns errettet und wir wollen, dass er auch unser Peinigern errettet. Wenn sie Jesus kennen würden, würden sie nicht so handeln. Das ist die Lösung. Nicht Rache, nicht Manipulationen, Bekehrung. Das ist, was der Herr möchte. Ein neues Herz schenken. Unsere Orientierung und Richtung waren in der Vergangenheit egoistisch und gottlos. Unsere Denkweise, unser Handeln war gottlos. Und wir haben Gott schlecht behandelt. Wir waren Rebellen gegen Gott. Wir waren nicht dankbar. Wir haben ihn ignoriert. Wir haben dafür gesorgt, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Er starb ja für unsere Sünden. Aber jetzt, durch seine Gnade, sind wir neu. Jetzt haben wir uns bekehrt. Und dafür sollen wir dankbar sein und eine demütige Haltung pflegen und sagen, Herr, wie du mich von meinen Sünden errettet hast, als ich so schlecht gegen dich gesündigt habe. Diese Menschen sündigen gegen mir, aber das ist eigentlich eine Sünde auch gegen dir. Und Herr, hilf mir, dass sie auch deine Gnade an mir sehen. Ich habe mich bekehrt. Ich habe eine neue Orientierung. Wohin, wozu? Das ist wunderbar. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt. Und nochmal, diese Frage ist eben ein Umdrehen. Ich gehe nicht mehr die gleiche Richtung wie vorher. Jetzt habe ich mich umgedreht, jetzt folge ich Jesus nach. Wer ist das? Zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Dieser Mann mag mich jetzt plagen als Arbeitgeber oder was auch immer die Situation ist, aber meine Seele ist sicher. Meine Seele ist zu 100% sicher. Jesus ist mein Hirte, der gute Hirte. Mir wird nichts mangeln. Jesus ist der Hüter, der bewacht meine Seele, der sorgt dafür, dass meine Seele sicher ankommt beim Vater. Ich habe früher die Frage gestellt, er ist der Richter. Wie wirst du gerichtet vor ihm? Nur einer kann deine Seele hüten vor diesem Gericht und das ist Jesus. Du musst dich zu Jesus bekehren. Er muss dein Fürsprecher sein, wie 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 sagt, dass er der Fürsprecher ist für diejenigen, die an ihn glauben. Und wenn du an Jesus glaubst und vor Gott stehst, dann wird Jesus für dich sprechen und sagen, Vater, der vertraut auf mich. Er ist mein Kind. Ich habe seine Schuld am Kreuz getilgt. Er hat meine Gerechtigkeit. Er ist in mir. Schau mich an, Vater, nicht ihn. Und er wird uns retten. Wir sind dadurch in Christus. Liebe Geschwister, das ist, was es bedeutet, eine neue Ausrichtung zu haben. Wir leben nicht mehr für heute, wir leben nicht mehr für diese Welt. Wir sind auf der Durchreise, wir sind Pilger und Fremdlinge. Und unser Ziel ist, in allen Situationen, wo wir leiden, Jesus darzustellen. Ein Zeugnis für Jesus zu sein. Unsere Seele ist sicher in Jesus. Wir haben in Lukas 23 gesehen, dass als Jesus am Kreuz hing, hat er als erstes seinen Vater angesprochen und sagte, Vater, vergib sie, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber dann, kurz bevor er gestorben ist, sagte er, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Selbst Jesus wusste, wo sein Geist sicher ist. In den Händen seines Vaters. In deine Händen befehle ich meinem Geist. Kannst du das auch tun? Ist das auch ein Teil von deinem Herzen? Dass wenn du leidest, dass du sagst, Vater, vergib sie. Die wissen nicht, was sie tun. Dass du wirst, das ist nicht das, was du möchtest. Herr, hilf mir, ein Zeugnis zu sein in dieser Situation. Hilf mir, dass ich Jesus zeige in dieser Situation. Hilf mir, dass ich nicht Böses mit Bösem bekämpfe, sondern dass ich das Böse mit dem, was gut ist, überwinden kann. Dass ich mich nicht rächen will, sondern dass ich mich auf dich verlasse. Hilf mir, Vater. Ich will das, weil Jesus das für mich getan hat. Ist Jesus zentral in deinem Denken? Wenn du leidest, denk an Jesus. Er hat alles mit der Lösung zu tun. Und die Lösung heißt nicht immer Erleichterung und Befreiung. Die Lösung heißt oft weiter leiden, aber in der Kraft und Gnade Gottes. Bis zu dem Tag, wie Petrus schreibt später in 1. Petrus, wo er sagt, im Vers 10 von Kapitel 5, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses Leiden, das wir heute auf Erden haben, ist eine kurze Zeit. Die Ewigkeit ist lang, sehr lang. Der Herr ist genug. Schau auf Jesus. Es soll uns auch nicht überraschen, weil selbst der Herr Jesus sagte in Lukas 9, Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das ist 1:1, was Petrus uns hier sagt. Wir sind dazu berufen, Vers 21, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Amen. Ist Jesus der Hirte und Hüter deiner Seele? Hast du dich zu ihm bekehrt? Folgst du ihm nach mit Freude? Petrus ermahnt uns dazu, dass wir uns an Jesus orientieren und nicht an irgendwas anderes. Amen. Lass uns beten. Vater, bitte wirk du durch dein Wort, dass Jesus realer wird, dass Jesus unsere einzige Hoffnung, unsere einzige Orientierung wird. Dass wir erkennen, in jeder Lebenssituation, wo wir leiden, ist es eine Möglichkeit. Ist es eine Möglichkeit, um deine Gnade zu zeigen. Um zu zeigen, wie jemanden, der die Hoffnung in Christus hat, anders ist als Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Jeder kann Menschen lieben, die ihn gut behandeln. Jeder kann Menschen, ja, einfach Gnade zeigen, die uns so behandeln, wie wir wollen. Aber es ist nur durch deine Gnade und Kraft, dass wir etwas Höheres anstreben können. Herr, reinige du uns von unser Egoismus, von unser Ich-Bezogenheit und lass uns ein Herz haben wie unser Herr Jesus, der sich aufopferte mit Freude, weil das, was daraus wird, ist die Errettung unserer Seelen. Und dass wir auch bereit sind, Dankbarkeit zu haben, weil du uns gerettet hast. Dass wir uns auch bekehren hab dürfen wegen deiner Gnade und einen Hirten und Hüter für unsere Seelen jetzt haben. Und Herr, lass uns nicht von dieser Betrug dieser Welt verblendet werden, das uns sagen will, dass diese Welt das Wichtigste ist, das Vergängliche irgendwie das Wichtigste wäre. Lass uns klar und deutlich mit Augen deines Wortes unser Leben betrachten und durch die Wahrheit frei sein, Herr. Danke, Vater. Ich möchte bitten auch, Herr, du weißt, wer alle jetzt zuhört und zuschaut. Du weißt, was für Hintergründe, was für ein Herzenszustand da ist. Herr, bitte gib Klarheit durch dein Wort. Und ich möchte bitten, Herr, dass diejenigen, die jetzt zuhören, die noch nicht zu dir bekehrt sind, auch wenn sie religiös waren oder sind, aber nicht einzig und alleine an Jesus Christus glauben für ihre Heil und Errettung. Das ist, wenn es irgendjemand gibt, der zuhört, der sagt, ja, Jesus plus Kirche oder Jesus plus meine guten Werke oder Jesus plus irgendwas, dass sie erkennen, nein, es ist nur Jesus. Und wenn sobald man irgendein Plus dazu gibt, da hat man Jesus verleugnet. Lass uns erkennen, dass nur Jesus der Hirte und Hüter unserer Seele ist und dass wir nichts tun können, um dazu beizutragen. Wir können das Geschenk nur annehmen. Bitte, Herr, wirk in den Herzen, dass eine wahre Bekehrung stattfindet, nicht eine Religiosität, nicht eine oberflächliche religiöse Ausübung von toten Gedanken, sondern lebendige, wahre Glaube an Jesus, Vertrauen auf ihn. Herr, wirk durch dein Wort bitte. Und danke. Danke für Jesus. Im Namen Jesu. Amen.